So, in unserem sechsten Teil wird uns die Weisheit der Welt beschäftigen. Wir könnten auch sagen, die menschliche Klugheit, wie sie sich dokumentiert in den Reden der Freunde Hiobs. Das sind ja nun wirklich Menschen, die sich um Hiob kümmern wollten. Das sind Menschen, die sich auch Zeit genommen haben für ihn. Wer ist schon in der Lage und willens, sich eine Woche still der Anteilnahme am Leid des anderen zu widmen? Das macht nicht jeder. Ich muss gestehen, mir fällt es oft schwer, überhaupt lange richtig zuzuhören, geschweige denn eine ganze Woche Anteil zu nehmen, ohne etwas zu sagen, an der Not anderer Menschen. Das haben die tatsächlich gemacht. Und die gute Absicht ist unverkennbar. Und sie werden ja auch nicht ohne Grund Freunde genannt. Sie meinen es gut, aber sie machen es schlecht. Und deswegen möchte ich gerne einsteigen mit einer biblischen Betrachtung über das echte Trösten. Was ist eigentlich Trösten? Denn die wollen ja trösten, diese Leute. Trösten muss man wirklich lernen. Und das kann man nur lernen bei Gott selbst, wie Gott tröstet. Paulus sagt von sich, dass er den Trost weitergibt, mit dem er von Gott getröstet worden ist. Im zweiten Korintherbrief, gleich am Anfang sagt er das, im ersten Kapitel 3 und 4. Also wir müssen erst selber getröstet sein mit göttlichem Trost. Und dann können wir diesen Trost auch weitergeben. Ja, es ist hilfreich in dieser Hinsicht einmal das biblische Wort oder ich sage einmal das gebräuchlichste biblische Wort. Es gibt verschiedene Begriffe für Trösten, aber das umfassendste, gebräuchlichste Wort zu betrachten. Das heißt, Parakaleo. Parakaleo. Sie kennen den Ausdruck Paraklet. Ja, Paraklet als ein Begriff für den Tröster. Was heißt Parakaleo? Das kann man sehr schön am Wort, an der Wortbedeutung selber erforschen, heißt nämlich herbeirufen. Ist im Grunde genommen ein ganz weltliches Wort. Die Mutter ruft das Kind herbei. Aber im Zusammenhang christlicher Ermahnung bekommt es den Sinn, einen Menschen zu Gott zu rufen, einen Menschen zu Christus zu rufen. Und damit sind wir im Grunde beim Kern christlichen Trostes. Der Trost zieht einen Menschen zu Christus und zieht Christus zu den Menschen. Baut eine Brücke. Der Trost ist ein priesterlicher Akt. Ein Priester ist ja ein Brückenbauer. Der Papst nennt sich Pontifex Maximus. Das Wort Pontifex ist ein gutes Wort. Das heißt Brückenbauer. Pontifex Maximus, da bin ich etwas bedenklich, ob er wirklich der größte und wichtigste Brückenbauer ist, als der er sich da bezeichnet. Das lasse ich dahingestellt. Aber dass wir Christen berufen sind, Brückenbauer zu sein zwischen der Not dieser Welt und der Gnade Gottes, dass wir die Not der Welt auf den Altar Gottes legen und den Segen für diese notvolle Welt herabflehen, das, denke ich, ist uns allen klar. Das hat uns ja auch die Reformation geschenkt mit dem allgemeinen Priestertum. Also insofern sind wir alle berufen, uns in diesen göttlichen Trost einzuüben. Und dieses Wort Parakaleo hat einen Doppelklang. Es heißt trösten und ermahnen. Das bringt uns noch einen Schritt weiter im Verständnis. Echter Trost ist immer auch Ermahnung. Und echte Ermahnung ist immer auch Trost. Und das kriegen wir oft so schlecht zusammen. Unsere Ermahnung wird oft so hart und damit auch so lieblos. Da ist kein Trost dahinter. Und unser Trost wird oft so billig und so oberflächlich, weil keine Ermahnung drin steckt. Beides gehört zusammen. Trost und Ermahnung. Und das gelingt nur, wenn dieser Brückenschlag zustande kommt. Wenn wirklich Christus gegenwärtig ist. Ich denke, das ist auch ein Geheimnis guter Seelsorge, dass der Mensch gar nicht zum Seelsorger geht, sondern zu Christus. Ich erinnere mich noch an die 80er Jahre in Krelingen, als manchmal nach Gottesdiensten die Menschen ja wirklich warteten, saßen, standen und gerne mit Pastor Kemner reden wollten. Das war im tiefsten gar nicht Pastor Kemner. Die wollten Christus. Die haben natürlich gesagt, ja, ich möchte mal zu Ihnen kommen. Sie haben mein Vertrauen. Aber im Grunde genommen haben Sie was anderes gespürt, dass Ihnen hier nicht nur ein Mensch gegenüber sitzt, sondern dass Sie hier in der Wirklichkeit Gottes stehen. Und das ist die große Aufgabe, vor der wir alle stehen. Ja, und diese Aufgabe wäre natürlich auch die Aufgabe der Freunde gewesen. Aber nach all dem, was Sie sagen, müssen wir doch zu dem Ergebnis kommen, dass es besser gewesen wäre, wenn Sie geschwiegen hätten. Die alten Römer, die hatten so einen Spruch: Wenn du geschwiegen hättest, wärest du ein Philosoph geblieben. Sita quoisis, philosophos mansissis. Das möchte man diesen Freunden eigentlich ins Stammbuch schreiben, aber nicht mit Überheblichkeit, denn sie haben es ja, wie gesagt, gut gemeint, aber schlecht gemacht. Gott ist zornig über sie. Kapitel 42, Vers 7. Sein Zorn ist entbrannt über die Freunde. Muss man auch ernst nehmen. Also, die gute Absicht zählt bei Gott gar nichts. Das Ergebnis ist schlimm, denn sie bedrücken Hiob. Sie urteilen über Dinge, die sie gar nicht verstehen. Und sie maßen sich eine Weisheit an, die ihnen gar nicht zukommt. Sie verwechseln göttliche und menschliche Weisheit. Sie haben nichts zu bieten außer eigenen Erfahrungen. Und das ruft den Zorn Gottes hervor. Nun kann man sich natürlich fragen, warum gönnt das Hiob-Buch dieser menschlichen Weisheit 15 Kapitel? 15 ganze Kapitel in diesem wichtigen, wertvollen Buch dürfen sich die Freunde ausbreiten. Darüber kann man ja wirklich mal nachsinnen. Und damit bin ich bei der Hintergründigkeit dieser Dialoge. Ich vermute, dass sich hier hintergründig etwas abspielt. Das kommt im Text nicht direkt zum Vorschein. Ich möchte Ihnen aber trotzdem meine Sicht der Dinge gerne einmal zu bedenken geben. Haben Sie sich schon mal gefragt, wo Satan eigentlich geblieben ist? Nachdem er in Kapitel 1 und Kapitel 2 aufgetaucht war, ja, und dann plötzlich abgetaucht war. Wo ist er eigentlich hin? Spurlos verschwunden. Hat er sich so beeindrucken lassen von den zwei Antworten, die Hiob gegeben hat? So schnell lässt sich Satan nicht beeindrucken. Der ist ja auch von sich überzeugt. Der ist von seiner Sicht der Dinge überzeugt. Und der ist vielleicht verblüfft über die Standfestigkeit Hiobs. Aber klein bei gibt er nicht. Er ist davon überzeugt, dass im tiefsten Herzen bei Hiob auch der Eigennutz wohnt. Dass der genauso wie jeder andere Mensch letztlich nur an sich denkt. Und dass es schon noch zum Tageslicht kommen wird, was für einer der Hiob ist. Und die These, die ich Ihnen anbieten möchte, ist die, dass der Satan, nachdem diese Schläge offensichtlich ja nichts gefruchtet haben, dass er es jetzt auf eine neue Tour versucht. Dass er über die freundlichen Worte der Freunde versucht, die Glaubenssubstanz Hiobs anzugreifen, zu unterminieren, spröde zu machen. Das kommt im Text nicht direkt zum Ausdruck. Aber wenn wir das Buch Hiob wirklich als ein hintergründiges Geschehen zwischen Gott und Satan ernst nehmen, dann drängt sich ja diese Vermutung förmlich auf. Anders kann ich mir es persönlich auch gar nicht erklären, dass da 15 lange Kapitel die Freunde sich ausbreiten dürfen. Und insofern müssen wir nun diese Weisheit der Freunde doch sehr ernst nehmen. Auch wenn sie manchmal ermüdend klingt und oft auch sich wiederholt, müssen wir sie ernst nehmen, weil durch sie hindurch offensichtlich hier ein Angriff von Seiten der Finsternis auf Hiob erfolgt. Gucken wir uns die Freunde doch noch mal etwas näher an. Sie sind zweifellos tief religiös, denn ihre Reden handeln von Gott und vom Verhältnis des Menschen zu Gott. Sie sind auch liebevoll. Manchmal werden sie etwas frech, zugegebenermaßen, aber nun, das könnte man auf die Reizung und auf die erregte Diskussionslage zurückführen. Und sie sind immerhin auch geduldig. Nicht nur diese eine Woche, die sie erstmal still aushalten, sondern ja, auch in ihrer Gesprächsführung und in ihrem Engagement. Sie könnten ja sagen, der Hiob ist ja unbelehrbar. Wir gehen mal wieder. Also, da ist schon was an Potenz, an Kapazität da bei diesen Leuten. Sie sind auch klug, zweifellos. Manchmal ein bisschen zu klug. Einmal sagt der Hiob so etwas spöttisch, mit euch wird mal die Weisheit aussterben. Aber in ihrer Argumentation sind sie schon zunächst mal überzeugend. Aber, jetzt kommt doch ein Aber. Ihre ganze Gedankenwelt und ihre Glaubenswelt speist sich aus ihnen selber, aus ihrem eigenen Erfahrungshorizont. Sie speist sich nicht aus Gottes Offenbarung. Und hier sind wir, denke ich mal, beim springenden Punkt. Karl Barth hat uns ja den Unterschied klar gemacht zwischen Religion und Christentum. In jeder Religion sucht der Mensch Gott, aber im Christentum sucht Gott Mensch. Das ist ein ganz großer Unterschied. In der Religion macht sich der Mensch seine Gedanken über Gott. Im Christentum spricht er die Gedanken nach, die sich Gott über ihn macht. Die Richtung ist vollständig anders. Und wenn Sie das ernst nehmen, dann werden Sie ziemlich skeptisch gegenüber einem sogenannten Dialog der Weltreligionen, wenn ohne weiteres das Christentum hier als Religion gehandelt wird. Das lässt sich nicht so ohne weiteres machen. Man kann es natürlich tun, denn im Christentum gibt es ja auch viele Bemühungen des Menschen um Gott. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende im Christentum ist und bleibt immer die Bemühung Gottes um den Menschen. Und deswegen speist sich unser Glaubensleben und unsere Erkenntniswelt und letztlich auch unsere Seelsorge und unser Trost immer nur aus dem, was Gott sagt. Paulus findet sehr kräftige Worte über Religion, über menschliche Weisheit. Da muss man mal den 1. Korintherbrief lesen, 1. Korinther 1 und 2. Da sagt er, menschliche Weisheit wird zunichte an der Weisheit Gottes. Begreift sie nicht, kann sie nicht begreifen. Kann sie nicht begreifen. Das Kreuzesgeschehen ist für menschliche Weisheit unvorstellbar und die absolute Dummheit, dass ein lebendiger Gott seinen Sohn auf die Erde schickt und einen furchtbaren Tod sterben lässt, wo er doch allmächtig ist und die Dinge ganz anders regeln könnte, das ist für menschliche Weisheit absolut unverständlich. Der größte Fehler, den Gott je begangen hat. Also hier stehen menschliche Weisheit und göttliche Weisheit diametral gegenüber und Paulus arbeitet das heraus. Und er sagt, im zweiten Kapitel, im 1. Korintherbrief, klipp und klar, ich für meinen Teil, ich habe mich entschlossen, dass ich von nichts anderem mehr rede, als nur vom gekreuzigten Christus. Das ist für mich der Inbegriff echter Weisheit. Und alles andere will ich überhaupt nicht mehr wissen und hören und für mich nicht mehr anerkennen und annehmen als Grundlage meiner Predigt und Verkündigung. Also da war Paulus sehr radikal. So, das war so eine kleine Einführung in unser heutiges Thema in unserem sechsten Punkt. Denn jetzt steuern wir einmal direkt zu auf diese Weisheit der Freunde, auf die so einleuchtend klingende Weisheit. Und wir werden schnell merken, ich werde einige Passagen zitieren, wir werden schnell merken, nanu, das klingt doch gut, das klingt doch überzeugend, wie wir ins Schleudern kommen. Da kann man ins Schleudern kommen. Und man muss tief Luft holen und sich wieder ganz neu festmachen an der Offenbarung Gottes, um dieser menschlichen Weisheit widerstehen zu können. Also, ich möchte Ihnen das Gottesbild der Freunde und ich möchte Ihnen das Menschenbild der Freunde anhand von Zitaten einmal nahebringen. Fangen wir mal an mit dem Gottesbild. So, ich nehme meinen Hiob zur Hand und lese Ihnen einfach wichtige Aussagen, die das Gottesbild der Freunde beschreiben. Kapitel 4, Vers 7 folgende, aus der ersten Rede des Eliphas. Bedenke doch, wo ist ein Unschuldiger umgekommen? Oder wo wurden die Gerechten je vertilgt? Wohl aber habe ich gesehen, die da Frevel pflügten und Unheil säten, ernteten es auch ein. Durch den Odem Gottes sind sie umgekommen und vom Schnauben seines Zornes vertilgt. Hier haben Sie schon eine sehr deutliche Akzentuierung dieses Gottesbildes. Unschuldige werden doch nicht umkommen. Unschuldige, die stehen doch unter der ganz besonderen Obhut Gottes. Wo wäre das jemals vorgekommen, dass ein Unschuldiger umgekommen wäre? Da kann man nur sagen, liebe Freunde, habt ihr von einem Abel nie etwas gehört? Und auf der anderen Seite, aber die Gottlosen, die da freveln, denen geht's schlecht. Was die gesät haben, das ernten sie auch schon immer ein. Die da Frevel pflückten und Unheil säten, die ernteten es auch. Sie sind alle umgekommen. Sie standen alle unter dem Zorn Gottes. Da kann man auch schon die Rückfrage sich erlauben. Ihr lieben Freunde, seid ihr wirklich so weltabgewandt, dass ihr das noch nicht festgestellt habt, dass es so vielen gottlosen Menschen so gut geht? Wie kommt ihr eigentlich auf diese Weisheit? Aber wir gehen erstmal weiter. Wir machen einen Sprung, Kapitel 22. Wir umfassen sozusagen die Reden des Eliphas, gehen in die letzte Rede dieses Freundes hinein und steigen mal ein mit Vers 21. Ein gut gemeinter Ratschlag. So vertrage dich nun mit Gott und mache Frieden. Daraus wird dir viel Gutes kommen. Das klingt doch gut, nicht wahr? Nimm doch Weisung an von seinem Munde und fasse seine Worte in dein Herz. Das klingt doch gut. Das ist doch ein wirklich freundlicher Freundesrat. Bekehrst du dich zum Allmächtigen und demütigst du dich und tust das Unrecht weit weg von deiner Hütte, wirf in den Staub dein Gold und zu den Steinen der Bäche das Gold von Ophir. Dann wird der Allmächtige dein Gold sein und wie Silber, das dir zugehäuft wird. Dann wirst du deine Lust haben an dem Allmächtigen und dein Antlitz zu Gott erheben. Wenn du ihn bitten wirst, wird er dich hören und du wirst deine Gelübde erfüllen. Was du dir vornimmst, lässt er dir gelingen und das Licht auf deinen Wegen scheinen. Denn er erniedrigt die Hochmütigen, aber wer seine Augen niederschlägt, dem hilft er. Klingt das nicht alles neutestamentlich? Klingt das nicht alles gut? Merken Sie, wie schnell man ins Schleudern kommt?
Als wenn er das nie gemacht hätte, der arme Hiob.
Ja. Das muss sich ein Hiob anhören. Aber wir fragen, ist da nicht ein Körnlein Wahrheit dahinter? Wir wollen mal aus dieser zweiten Rede, die ich gerade zitiert habe, versuchen, einen kurzen Extrakt zu ziehen. Im Blick auf das Gottesbild heißt das ja nichts anderes. Wenn du dein Unrecht von dir wegtust, wenn du also all deine Schuld von dir abtust, wenn du, ich verallgemeinere es jetzt, ja, nicht mehr lügst, nicht mehr stiehlst, wenn du mit deinem Geld etwas Ordentliches anfängst, andere Menschen unterstützt und wie auch immer, Wenn du ein gutes Leben zu führen beginnst, was wird dann sein? Dann wird Gott dich hören. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Merken Sie, wie sich hinter diesen schönen Worten nichts anderes als eine blanke Leistungsreligion verbirgt? Nichts anderes als Leistungsreligion. Du musst dich ändern, dann wird es dir gut gehen. Ändere dich doch endlich. Gib doch deine Lieblingssünden auf. Werde ein besserer Mensch. Dann wirst du von Gott gesegnet. Tja, also Sie merken, das geht ja zunächst ein wie Honig und Butter. Und man muss hier ganz kritisch bleiben, um den Pferdefuß zu entdecken. Der Pferdefuß ist die Leistung. Dieser Mensch hat nie was von Gnade gehört. Der baut anscheinend sein eigenes Leben auf der eigenen Bemühung. Gut zu sein, gut zu bleiben und gut zu werden. Und er lebt dann in der Hoffnung, dass er dadurch von Gott dann auch entsprechend gesegnet wird. Ja, und was Sie hier vorhin kurz einwarfen, das kann ich nur bestätigen, als ob Hiob das nicht schon längst getan hätte. Aber wir bleiben noch beim Gottesbild. Gehen wir nochmal zu einem anderen Freund, Kapitel 8, zu Bildad, 5 bis 7. Wenn du dich bei Zeiten zu Gott wendest und zum Allmächtigen flehst, wenn du rein und fromm bist, dann wird er deinetwegen aufwachen. Und er wird wieder aufrichten deine Wohnung, wie es dir zusteht. Hören Sie mal genau hin, wie es dir zusteht. Hier spricht jemand mit einem Anspruchsdenken. Und was du zuerst wenig gehabt hast, das wird hernach sehr zunehmen. Aber du musst erst rein werden, du musst erst fromm werden. Und dann wird sich in deinem Leben alles verändern. Dann wird Gott dich ganz kräftig segnen, so wie es dir zusteht. Denn du hast es ja dann schließlich und tatsächlich unredlich verdient. Das ist blanke Leistungsreligion. Und ich bin erschreckt, wenn ich das zu Ende denke.
Das ist doch so, wenn ich zu einem sterbenden Schwerkranken sage, mach mal 30 Meter Hürdenlauf, das schaffst du schon. Ja, kannst du.
Ja, wenn ich zu einem Kranken und Sterbenden sage, jetzt bemühe dich mal. Wir gehen mal auf Kapitel 18. Kapitel 18, Vers 5 folgende. Das Licht der Gottlosen wird verlöschen, der Funke seines Feuers wird nicht leuchten, das Licht wird finster werden in seiner Hütte, seine Leuchte über ihm verlöschen, seine kräftigen Schritte werden kürzer, sein eigener Plan wird ihn fällen. Ins Garn bringen ihn seine Füße und über Fanggruben führt sein Weg. Das Netz wird seine Ferse festhalten, die Schlinge wird ihn fangen. Sein Strick ist versteckt in der Erde und seine Falle auf seinem Weg. Um und um schreckt ihn jähe Angst, dass er nicht weiß, wo er hinaus soll. Unheil hungert nach ihm und Unglück steht bereit zu seinem Sturz. Die Glieder seines Leibes werden verzehrt, seine Glieder wird verzehren der Erstgeborene des Todes. Und er wird aus seiner Hütte verjagt, auf die er vertraute, hingetrieben zum König des Schreckens. Ja, und so geht das in dieser Melodie weiter. Da malt der Bildad die Schrecken aus, die ein gottloses Leben unmittelbar nach sich ziehen wird. Wenn du gottlos lebst, wenn du böse bist, wenn du nach deiner eigenen Melodie lebst, wenn du mit Ellbogen vorangehst, wenn du Gott den lieben Mann sein lässt, dann wirst du schon erleben, was du davon hast. Du wirst unruhig werden. Du wirst hinfallen. Deine Pläne werden nichts werden. Das Licht wird finster werden in deiner Hütte. Und du wirst ganz und gar elend werden. So stellt sich dieser Mann Gott vor. Dass Gott die Gottlosen zu Lebzeiten noch kräftig straft und mit allen möglichen Unheil behaftet. Ich frage mich wieder, was ist denn mit den vielen, die strotzen vor Gesundheit, die Gott auch einen lieben Mann sein lassen, die nicht das Gebet, die keine Vergebung wollen, für die Christus nichts weiter ist als irgendein frommer Mann, der irgendwann mal gelebt hat. Ja, und die Familien blühen und der Reichtum wächst. Das gibt es doch. Und nicht nur in Ausnahmefällen. Das gibt es tatsächlich. Also, wenn Gott wirklich so wäre, dann müsste es allen Gottlosen sehr schlecht gehen. Und dann müssten wirklich, ja, wie soll ich sagen, allen die Augen aufgehen angesichts dieses verbreiteten Elends. Dann müssten alle Christen, alle wirklich frommen Leute strahlen und strotzen vor Gesundheit und Reichtum und Wohlergehen. Und alle Gottlosen, die müssten sich in irgendwelchen Stricken verfangen. So sieht die Welt aber nicht aus. Liebe Freunde, hier braucht ihr etwas Nachhilfe in puncto Realismus. Gucken wir nochmal Kapitel 11, Vers 13 an. Das ist der Zophar. Wenn du dein Herz auf ihn richtest und deine Hände zu ihm ausbreitest, wenn du den Frevel in deiner Hand von dir wegtust, dass in deiner Hütte kein Unrecht bliebe, so könntest du dein Antlitz aufheben ohne Tadel und würdest fest sein und dich nicht fürchten. Alle Mühsal würdest du vergessen und so wenig daran denken wie an Wasser, das verrinnt. Und dein Leben würde aufgehen wie der Mittag und das Finstere würde ein lichter Morgen werden. Und du dürftest dich trösten, dass Hoffnung da ist, würdest rings um dich blicken und dich in Sicherheit schlafen legen, würdest ruhen und niemand würde dich aufschrecken und viele würden deine Gunst erbitten. Ja, wenn du dein Herz auf ihn richtest und deine Hände zu ihm ausbreitest, wenn du also fromm wirst, dann wird sich was ändern in deinem Leben. Das sagt ein Bilder zu einem Hiob. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Zu einem Mann, über den Gott selber sagt, dass er fromm ist. Aber wenn Sie den Zusammenhang nicht sehen, ja, das klingt doch alles richtig, das klingt doch alles gut. Und trotzdem ist es ein Appell an den eigenen Willen. Es ist ein Appell an die eigene Religiosität. Es ist ein Appell, sich mal zusammenzunehmen, sein Leben zu ändern. Ich möchte nicht wissen, wie viel seelische Krüppel entstanden sind in unseren christlichen Familien, weil Eltern auf dieser Melodie erzogen haben. Du musst fromm werden, du musst dein Leben ändern. Und gemeint haben, ja, das mit einer Kraft- und Willensanstrengung das Kind oder wer auch immer das tun könnte, wo die Gnade keine Rolle mehr spielte, wo man vergessen hat, dass alles Gnade ist, wo man den Menschen behaftet hat auf seiner schwachen eigenen Leistung. Und da möchte ich nicht wissen, wie viele es versucht haben, ihr Leben zu ändern und sich zu verbessern. Und trotzdem bestenfalls Leistungschristen geblieben sind. Bestenfalls. Schlimmstenfalls kaputt gegangen sind an diesen Forderungen, denen sie nicht entsprechen konnten. Ich will damit nur sagen, dass dieses Denken sehr verbreitet ist und bis heute eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt. Nehmen wir zum Schluss noch 34,10 aus der zweiten Rede Elihus. Darum hört mir zu, ihr weisen Männer. Ich sehe ihn richtig mit stolz geschwellter Brust hier seine Rede halten. Es sei ferne, dass Gott sollte gottlos handeln und der Allmächtige ungerecht, sondern er vergilt den Menschen, wie er verdient hat. Dem Menschen, wie er verdient hat, und trifft einen jeden nach seinem Tun. Ohne Zweifel. Gott tut niemals Unrecht und der Allmächtige beugt das Recht nicht. Hier kann ich auch nur sagen, beim ersten Lesen geht das ein. Wer wollte dem widersprechen? Beim zweiten Lesen wird man ein bisschen unruhig. Und beim dritten Lesen wird man sehr hellhörig. Ist Gott wirklich so, dass er dem Menschen vergilt, wie er verdient? Dann würden wir alle, darf ich das mal so sagen, hier gar nicht sitzen. Wenn Gott unsere Sünde nach diesem Schema behandeln wollte, würde es uns ganz dreckig gehen. Ganz dreckig. Aber wir sitzen hier in diesem schönen Freizeitheim, haben eine warme Bude und ein gutes Essen. Uns geht es ja unverdient gut. Unverdient gut. Wenn Gott so wäre, wie der hier schreibt, wir würden nicht hier sitzen. Also, ich denke, hier ist ein Bild von Gott entwickelt worden, was dem eines Oberrichters entspricht. Man nimmt einen Richter, der das Gute belohnt und das Böse bestraft, und das muss er ja auch, dazu ist ein Richter da, und stilisiert aus diesem Richter einen Oberrichter und stellt sich Gott in einer solchen Funktion vor, der alles Gute belohnt auf dieser Welt und alles Böse bestraft. Und wenn Fromme leiden müssen, das ist natürlich ein Problem in einem solchen Gottesbild, haben aber diese Freunde auch schon wieder eine Antwort. Die steht in Kapitel 36, Vers 8. Wenn die Frommen, also die Gerechten, gefangen liegen in Ketten und elend gebunden mit Stricken, ja, wenn es ihnen also schlecht geht, dann hält Gott ihnen vor, was sie getan haben und ihre Sünden, dass sie sich überhoben haben, und öffnet ihnen das Ohr zur Warnung und sagt ihnen, dass sie sich von dem Unrecht bekehren sollen. Also wenn es die Frommen trifft, dann ist das sozusagen dann auch eine Strafmaßnahme Gottes. Und da sollen sich dann die Frommen eben nochmal bekehren und sollen ihre Sünden überwinden, in die sie da offensichtlich geraten sind. Mir fällt bei dieser Gelegenheit ein, dass in diesen letzten Reden irgendwo ja auch, ja, in Kapitel 33 die Rede davon ist, dass Gott im Traum, im Nachtgesicht zu den Menschen redet. Kapitel 33, Vers 15. Und irgendwo müsste hier auch die Stelle sein, dass Gott 3 oder 4 Mal zu einem Menschen spricht.
Vers 29,
ja genau. Siehe, das alles tut Gott 2 oder 3 Mal mit einem jeden. Also ich bin sehr skeptisch, Ja? Ob wir das so, manche sagen, jetzt steht doch in der Bibel, das ist doch Gottes Wort. Ja? Ob wir das in dem Sinne so auffassen sollen. Ich bin davon überzeugt, dass Gott 1000-mal zu den Menschen spricht. 10.000-mal. Ich könnte das nicht bestätigen, dass Gott 2- oder 3-mal zu einem Menschen spricht. Ja? Ja, ich denke schon, das ist, das gibt es nochmal, diese Stelle. Also, ich halte das, das ist eine sehr verbreitete Meinung, die Menschen übernommen haben, nicht wahr? Weil sie denken, ja, was die da sagen, das ist doch unmittelbares Gottes Wort. Aber ich melde hier doch eine Skepsis an. Jedenfalls muss nach dieser Theorie Hiob ein großer Sünder sein. Nach dieser Theorie muss Hiob ein großer Sünder sein. Und wissen Sie, wer der allergrößte Sünder nach dieser Theorie gewesen sein muss? Christus. Denn er hat am entsetzlichsten gelitten. Also mir schmeckt dieses Gottesbild überhaupt nicht. Ja? Und je öfter ich mich mit diesen Reden beschäftigt habe, desto skeptischer bin ich geworden. Das haut nicht hin. So ist Gott nicht. Gott lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten. Gott, wie soll ich sagen, schmeißt seine Liebe in diese Welt hinein. Den Gottlosen schmeißt er sie nach. Er segnet sie. Er ruft sie. Er prüft sie. Aber in dem Sinne, dass er die Gottlosen straft und die Frommen dann bevorzugt, so sehe ich Gott nicht. Gehen wir jetzt einmal zum Menschenbild der Freunde. Das ist ja nun sehr eng mit dem Gottesbild verbunden. Was taucht hier für ein Menschenbild auf? Der Mensch muss sich bemühen, fromm und gerecht zu sein, dann darf er auf die Gnade Gottes hoffen. Das kam ja indirekt in den bisherigen Zitaten auch schon durch. Ich will das einfach noch einmal vertiefen oder wiederholen. Diese Stelle habe ich ja schon gehabt, Hiob 8, Vers 5. Wenn du dich bei Zeiten zu Gott wendest und zum Allmächtigen flehst, wenn du rein und fromm bist, dann wird er deinetwegen aufwachen.
Aufwachen.
So wird er deinetwegen aufwachen. Und er wird wieder aufrichten. Deine, habe ich was anderes gesagt?
Nein. Er wird aufwachen. Gott wird aufwachen.
Gott wird aufwachen. Das heißt, er wird sich aufmachen. Er wird zu deiner Hilfe bereit sein. Also, das ist die eine Seite dieses Menschenbildes. Du musst dich bemühen. Du musst dich bemühen. Die andere Seite, wenn du dich nicht bemühst, wenn du böse bleibst, dann gnade dir Gott. Da wird eine Drohkulisse aufgebaut. Das ganze 20. Kapitel ist eine einzige Drohung. Wenn Sie dieses Kapitel einmal in Ruhe lesen, was kommt da für ein Menschenbild zum Tragen? Allein der letzte Vers, 29, das ist der Lohn eines gottlosen Menschen bei Gott und das Erbe, das Gott ihm zugesprochen hat. Wenn Sie dann das alles sich einmal vergegenwärtigen, welch ein Unglück und Unheil hier ausgemalt wird, was der Gottlose alles zu ertragen hat, dann merken Sie, das ist die Kehrseite der Medaille. Wenn du nicht fromm wirst, wenn du gottlos bleibst, dann wird es ganz schlimm mit deinem Leben. Also wir sind hier mitten in einer Leistungsreligion gelandet. Und ich möchte sagen, das ist die Normalauffassung. Das ist die Normalauffassung, mit der der religiöse Mensch Gott gegenübertritt.
Die Realität, ohne jetzt irgendwelche Formgedanken zu haben, widerspricht ihm.
Ja, wenn man nicht voreingenommen ist, dann merkt man schnell, dass das nicht trägt und nicht trifft. Aber ein an der Religion, an der Frömmigkeit, an der eigenen Frömmigkeit orientierter Mensch, der sieht die Dinge so. Der will sich bemühen und der ist fest davon überzeugt, dass er dann auch wirklich die Gnade Gottes kriegt. Und wenn er sie nicht kriegt, da hat er sich eben noch nicht genügend angestrengt. Dann muss er eben nicht nur seinen Zehnten geben, sondern dann muss er noch mehr geben. Ja? Also man ist in einem Strudel drin, ohne es zu merken. Also ich will sagen, das ist die allgemeine Linie. Menschliche Religiosität, das finden Sie im Islam. Ja? Der Islam ist eine reine Leistungsreligion. Das finden Sie bei Goethe. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Das finden Sie im mittelalterlichen Katholizismus. Da gab es die Formel facere quod in se est. Das heißt, tue, was in dir liegt und alles Weitere wird die Gnade Gottes ergänzen. Das ist die Schiene, in der die Menschen in ihrer Religiosität denken. Und ich kann nur die Frage stellen, wer weiß auf dieser Schiene, wann er genug geleistet hat? Das kann ich nie wissen. Wer kann, wenn ich auf dieser Schiene lebe, ja, sich wirklich dann so rein wissen, das kommt in Kapitel 25, 4, dann zum Vorschein, dass Gott mit ihm zufrieden sein kann. Wir finden hier letztlich eine quälende Auffassung von Religion. Und ich kann nur sagen, was für eine Befreiung hat die Reformation gebracht. Also wer diese Reden mal so richtig auf sich wirken lässt, der merkt erstmal den Unterschied zur Gnadenlehre der Reformation, dass du dich nicht um dein Gutsein bemühen musst, sondern dass du Christus annehmen darfst und dass der Christus in dir ein veränderndes Werk tun wird. Das ist doch die ganz andere Linie, dass du natürlich berufen bist zu guten Werken, aber Epheser 2, die Gott schon längst im Voraus getan hat, damit du nun in ihnen wandeln kannst. So eine wunderbare Sache, nicht wahr? Epheser 2, Vers 10. Also das ist doch eine vollkommene Umkehrung dieser Religion. Da fängt ein Mensch an durchzuatmen. Da weiß er und da glaubt er, dass Christus in ihm nun zu wirken beginnt. Also, ich sehe noch den Luther so richtig vor mir, gab es ja verschiedene Filme, nicht wahr, wie er da so gerungen hat um die reformatorische Grunderkenntnis. An Römer 1, Vers 16 ist ihm das ja klar geworden, dass Gottes Gerechtigkeit im Evangelium offenbar wird. Wie er also immer gedacht hat, ja, wenn Gottes Gerechtigkeit im Evangelium offenbar wird, ja, dann habe ich ja nichts zu lachen. Denn Gott ist ein gerechter Gott, der gibt dem Guten das Gute und dem Bösen gibt er das Böse. So hat er sich den gerechten Gott vorgestellt. Bis ihm klar wurde, aus dem Gesamtzusammenhang der hebräischen Bibel, dass Gerechtigkeit nicht die richterliche Gerechtigkeit ist, sondern die vergebende Liebe. Dass im Evangelium die vergebende Liebe Gottes, die Gnade Gottes offenbar wird. Und da sagt er, das war für mich der Durchbruch. Das war für mich der Einstieg in eine ganz neue Welt und Wirklichkeit. Und davon zehren wir. Und deswegen denke ich, sollten wir das Erbe der Reformation sehr hochhalten. Sehr hochhalten. Und nicht also für ein Linsengericht wieder hergeben. Das ist das Beste, was uns, denke ich, in 2000 Jahren Christentumsgeschichte geschenkt worden ist, nicht wahr? Die Reformation. Wir müssen ja nichts jetzt gegen andere Konfessionen sagen. In jeder Konfession davon bin ich überzeugt, hat Gott sein Werk und er bahnt sich seinen Weg durch die Irrtümer hindurch, davon bin ich auch überzeugt. Aber wenn ich den ganzen Heiligendienst da in der orthodoxen Kirche oder auch in der katholischen Kirche sehe, ja, da muss ich doch sagen, was ist uns in der Reformation geschenkt? Ja, dass ich in Christus alles habe, Leben und volle Genüge. Ja, und zum Schluss kann ich nur hinzufügen, dass wir hier ein Lehrstück an Geistesunterscheidung vor uns haben. Hier kann man sich echt mal prüfen, ja, ob man Geister unterscheiden kann. Denn das klingt ja alles ganz gut. Ich habe gehört von den frommen Predigten, die Rudolf Bultmann in Marburg gehalten hat. Ja, und die frommen Schwestern aus Marburg, die saßen alle und waren begeistert. Ja, und haben nicht gemerkt, dass hier ein Mann vor ihnen predigt, der die Grundlagen des Christentums schon längst verlassen hatte. Ja, für den Christus nicht mehr leibhaft auferstanden war. Der auch die Wunder der Bibel nicht mehr anerkannte. Aber er hat fromme Predigten gehalten. Und da kann ich nur sagen, liebe Brüder und Schwestern, wir müssen viel Weisheit haben, dass wir die Weisheit Gottes und die Weisheit der Welt voneinander unterscheiden können. Dass wir nicht falschen Geistern auf den Leim kriechen. Dieses Gottesbild und dieses Menschenbild enthält so viele schwere Irrtümer, dass wir bei nüchterner Betrachtung das voll und ganz abweisen müssen. Das Unschuldige bewahrt bleiben, das stimmt einfach nicht. Und an anderer Stelle behaupten die Freunde, dass vor Gott niemand gerecht sein könnte. Stimmt einfach nicht. In Christus dürfen wir gerecht werden. Oder dass es in dieser Welt keine Weisheit gäbe. Das klingt sehr schön, klingt sehr bescheiden, stimmt aber nicht. Denn in Christus ist uns Zugang zur göttlichen Weisheit eröffnet. Hüten Sie sich vor bescheiden klingenden Aussagen. Ja? In puncto, wie soll man sagen, Glaubensinhalten. Erasmus war auch so ein Leisetreter und Luther hat sich maßlos aufgeregt. Erasmus hat gesagt, die großen Weisheiten Gottes, die sind doch gar nicht für uns. Für uns ist die Morallehre Jesu. Das verstehen wir und das wollen wir einander sagen und beherzigen. Und Luther hat gesagt, das ist der größte Unsinn, den du da verbreitest. Gott hat seine Weisheit uns offenbart und der Heilige Geist gibt uns den Zugang und jetzt wollen wir doch die Weisheit auch festhalten und das Christentum nicht reduzieren auf eine bloße Morallehre. Also ein Lehrstück an Geistesunterscheidung hier und im Grunde genommen zeigt der Dialog, dass wir die Weisheit Gottes sehr nötig haben, damit wir die Weisheit der Welt als Weisheit der Welt erkennen können.